schon vor eine Excel-Tabelle, wo genau steht, wer wann was machen tut. Also wirklich, wann du das Zähne putzt, wann du das Mittagessen, wann machst du welche Experiment halt. Und da gibt's diesen einen roten kleinen Strich, der von links nach rechts wandert im Laufe des Tages halt. Ja. Und der Strich ist wie ein Drill-Sergeant, der hinter dir steht, ja, und dir sagt, was du jetzt machen musst.
Live-Radio Lift Off. Der Weltraum-Podcast mit Österreichs bekanntesten Astrophysiker Gernot Grömer.
3, 2, 1, Lift off. Happy Birthday! Nicht an dich, lieber Happy Gernot, Birthday. Sondern an wem anderen. Sollen wir singen davor oder lieber lassen wir das lieber?
Nein, ich glaube, das ersparen wir dem geneigten Hörer. Wir haben viel coolere Sachen zu erzählen, als Happy Birthday zu singen, würde ich sagen.
Ich glaube, also ich wollte es fast jetzt eine Sekunde anstimmen, aber es wird wirklich, dann ist sofort Podcast abgedreht. Danke, nein, weiter zum nächsten. Nein, Happy Birthday, liebe ISS oder wie ich als Neudeutscher total cool sage, ISS.
Ganz genau. Die internationale Raumstation feiert ihren 25/27. Geburtstag, je nachdem, wann man das Durchschneiden der Nabelschnur da genau definiert. Worum geht's? Die ISS, die hat am 20. November 1998 das erste Modul bekommen. Also sprich, die erste Rakete brach in diesen Orbit auf. Und seit dem 2 Jahre später, November 2000, ist sie permanent mit einer Crew besetzt. Das heißt, Fun Fact am Rande, da höre ich wieder auf zum Reden, jeder Mensch, der jünger als 25 Jahre ist, hat noch nie einen Augenblick erlebt, wo alle Menschen gleichzeitig auf der Erde sind, weil die ISS permanent besetzt ist.
Durchgehend, Silvester, Weihnachten, wenn die da oben selber Geburtstag feiern oder wie auch immer, irgendwer ist immer oben.
Ganz richtig, genau. Und das heißt, sie 25 Jahre ISS bedeuten ein Vierteljahrhundert, wo ständig Forschung und auch ein bisschen Geopolitik auf einer Höhe von circa 420 Kilometern gemacht worden ist. Ein Grund zum Feiern, ein Grund für einen kritischen, schönen Rückblick und vielleicht ein bisschen auch einen Ausblick, was danach kommen wird.
Genau, wir reden heute drüber, was bringt das Ganze überhaupt? Sehr spannend auch, wie entsteht es, dass dann quasi Amis und Sowjets gemeinsam sich auf so ein Megaprojekt einlassen? Gleich vorab ein kleiner Spoiler, super coole, ziemlich unbekannte Fun Facts, wichtig für alle Geocacher. Bei uns auf Live-Radio, unser Moderator, der Kaufi, ist ja ein sehr ambitionierter Geocacher und diese Info, die wir da heute noch besprechen, werde ich ihm auf alle Fälle weitergeben müssen und auch für alle Hobbyfunker. Aber egal, da verraten wir jetzt nicht allzu viel zu Beginn, um da mal hineinzukommen. Also ISS, soweit wissen es vermutlich alle, die uns zuhören, eine Raumstation und die ist relativ weit da oben und das permanent. Genau. Aber wie und groß ist das Ganze? Wie viele Leute sind da oben? Genau. Erzähl so ein paar Fakten, dass wir uns das vorstellen können.
Also ein bisschen um einen Kontext anzubieten, dieses Biest ist 450 Tonnen schwer, hat eine Volumen von circa so 100 mal 100 mal 80 Meter in etwa, wenn man es zusammenzählen tut, und ein druckbeaufschlagtes Innenvolumen von circa 1000 Kubikmeter. Um dir wieder vorstellen zu können, das entspricht, so hat man sagen lassen, ungefähr drei großen Verkehrsflugzeugen, so dreimal Boeing 747 oder sowas vom Volumen her, plus natürlich die ganzen Außenanlagen, die nicht druckbeaufschlagt sind, und das Ganze auf 420 Kilometer Höhe, das heißt, alle mit einer Geschwindigkeit von circa 7,5 Kilometer pro Sekunde umfällt die ISS die Erde. Das bedeutet wiederum, alle 90 Minuten einmal rundum. Leider Gottes dürfen die Astronauten deshalb trotzdem kein Kilometergeld verrechnen. Das wäre sonst sehr, sehr teuer.
Sehr viel. Ist nicht so schon teuer. 7,5 Kilometer pro Sekunde.
Genau, 7,5 Kilometer pro Sekunde.
Und du hast gesagt, die 80 mal 100 mal 100, das ist genau in etwa so für die Vorstellung. Ich stelle mir jetzt vor, ein Fußballfeld. Und das geht ungefähr so hoch in die Luft, wie das Fußballfeld lang ist, wie so eine Halle. Das kann man sich in etwa vorstellen. So ein Volumen hat das Ding da oben.
Genau, kann man sich vorstellen, es sind verschiedene Zylinder, die so groß sind wie ein Bus, zusammengeschraubt sozusagen, mit 1000 Kubikmeter Innenvolumen, wo eine Atmosphäre ist, wo man mit T-Shirt und Unterhose durch die Gegend schweben könnte. Ja. Und das ist auch schon ein bisschen ein Problem, not so fun fact am Rande, diese Module sind ja voneinander, also zueinander gekoppelt. Das heißt, die sind dann verschraubt, angedockt halt und fix. Nur bei so einem riesen Drum, ja, mit 450 Tonnen Gesamtgewicht, da fangen sie sich auch, wenn die Station sich bewegen muss, um zum Beispiel Weltraumschrott auszuweichen, da und dort zum Knarzen und zum Stöhnen an. Und das Ding ist ja 25 Jahre, das ist ja auch kein Baby mehr. Und tatsächlich ist es so, dass bei einem Segment zwischen dem russischen Segment und dem amerikanischen Segment, da das ein bisschen undicht worden ist, man schon ein bisschen Panik bekommen hat, dass die Gasverlustraten von der ISS gar nicht so vernachlässigbar sind. Das war tatsächlich einmal so ein bisschen das ist schon eine gewisse Alterserscheinung halt. Ja.
Kevin, du sagst, dass das russische Segment, das amerikanische Segment, das heißt, oben sind verschiedene Segmente, verschiedene, ich stelle mir das jetzt vor, wie ein LKW-Anhänger oder irgendwie so Teile, die da zusammenhängen.
Genau, stell dir das vor, wie ein mal so richtig so im alten Wilden Westen, wie diese alten pferdegezogenen Waggons von John Wayne bewacht in Indianerreservate gezogen sind und so eine Wagenburg gemacht haben. Und das mit Hightech-Camping-Modulen. Das trifft vielleicht ein bisschen jetzt. Anstatt ein Indianerpfeil stellen wir uns vor, das beste Brie. Insgesamt, also man muss wissen, die ISS ist ja ein multinationales Projekt. Nicht nur Russen, Amerikaner, sondern auch Europäer, Japaner, Brasilianer und so weiter. 84 Nationen sind in diesem Megaprojekt investiert. Unter anderem auch die Europäische Weltraumorganisation ESA mit dem Columbus-Modul, was eines der leistungsfähigsten Labors dort oben ist, wo also fast rund um die Uhr Forschung gemacht wird. Also grob gesagt kann man sagen, es gibt zwei große Platzhirsche, die Russen und die Amerikaner und dann noch viele andere Partner mit dazu. Fun Fact am Rande, das Modul, was die Amerikaner mit dem Russen-Segment verbindet, wird auch informell als der Checkpoint Charlie bezeichnet.
Okay, also da hast du wirklich verschiedene Module da oben, das ist Hype-Tech, da geht es quasi dann um Leben und Tod, wenn da was nicht passen würde und da hängen Module zusammen, die quasi wortwörtlich aus gefühlt aus unterschiedlichen Welten kommen und die müssen trotzdem zu 100% zusammenpassen.
Ganz genau.
Feiert dann einer da oben alleine eine ganz einsame Weltallparty oder sind es nur zwei, drei oder feiern die da wirklich zu zehnt dann eine Sause?
Ja, also aktuell sind 7 Personen oben, gab 3 Amerikaner, 3 Russen und ein Japaner, glaube ich, mit der Expedition 73. Das heißt, so typischerweise ein halbes Dutzend Leute ist oben. Recht viel mehr geht über lange Zeit nicht so wirklich, weil Astronauten produzieren, wie wir auch errunden, jede Menge an CO2 und unter anderem ist auch das, die Option, CO2 aus der Atmosphäre rauszuwaschen, oben begrenzt. Also wenn dann ein Shuttle, jetzt der Soyuz oder eine Dragon angekoppelt ist, dann wird es ein bisschen eng oben und dann werden die Lebenshaltungssysteme schon ziemlich ausgelastet. Das geht über lange Zeit nicht. Es sind zwar alle Sachen redundant ausgelegt, die wirklich ganz essentiell sind, wie zum Beispiel CO2 oder auch die Toiletten zum Beispiel, ist auch doppelt ausgelegt. Wäre schade, so ein Milliardenprojekt verlassen zu müssen, weil die eine Toilette kaputt geht. Alles schon vorgekommen. Also ich habe schon Fotos gesehen von einer leckten Toilette, wo es auch wirklich, also literweise Urin und Schwerlosigkeit sich in den Leitungen entlang ausgebreitet hat. Kein schöner Anblick.
Na.
Muss ich sagen, genau.
Liegt auch ziemlich ungustig, aber okay.
Ja, ganz genau. Das ist auch das, was, glaube ich, die meisten Leute ein bisschen übersehen. Man sieht diese atemberaubenden Panoramafotos von der ISS aus aufgenommen, über die ISS drüber fliegen und so weiter. Aber wenn wirklich drinnen ist, das, was die Kolleginnen und Kollegen berichten, ist ein bisschen unromantischer, weil es ist ständig eine gewisse Lärmkulisse da, weil ständig irgendwelche Pumpen laufen, irgendwelche kryogenen Bauteile, irgendwelche Radl dran und so weiter. Und die ist natürlich 24/7. Und das Zweite ist, wenn da jetzt 7 Leute oben leben, ja, und stell dir vor, man hat eine Studenten-WG mit 7 Leuten und man darf nie lüften, ja. Okay. Dann kannst du dir vorstellen, wie es da riecht. Also, es gibt schon jetzt Aktivkohlefilter, was da Zeug rausholen halt, aber ganz perfekt ist es nicht. Also, es riecht schon ein bisschen muffelig mit ein bisschen Schmierölgeruch da oben halt. Das gewohnt man aber gleich, wie in jeder Studenten-WG, weil das war's. Solange man nicht rausgeht, gewohnt man sich dran. Ich weiß von der ISS, vom Vorläufer der ISS, von der Mir-Raumstation, wie die Amerikaner zum ersten Mal dort angedockt haben in Space Shuttle beim Phase 0 Programm, das war so Kooperationsgeschichte in den 90er Jahren. Hat dann Jared Ininger erzählt, war ein Kollege, mit dem ein bisschen befreundet war mit dieser Zeit damals. Die machen die Luftschleuse auf vom Shuttle halt. das gerade frisch ein paar Stunden vorher gestartet ist und nehmen wir mal so einen richtig einen tiefen Zirger und denken sie, wow, was ist da los? Da war das, glaube ich, was, 4 oder 5 Russen drinnen, ja, seit einem Jahr ohne Lüften, kann ich vorstellen, was da gerochen hat. Gleich wieder Shot zu und dann am Shuttle ein bisschen Überdruck erzeugen, dass kein Luftaustausch da ist halt und nur dann das Shot aufmachen, wenn es wirklich notwendig ist und dann gleich wieder Luftüberdruck aufbauen. Also, jetzt rede ich von den grausigen Sachen, nein, aber das gehört auch dazu einfach, ne? Genau, bei aller tolle Wissenschaft, das umgemacht.
Das heißt, die Amis waren mit frischer Luft da oben, man will jetzt da keine Bevölkerungsschichten irgendwie in schlechte Licht stellen. Die anderen haben halt die seit einem Jahr abgestandene Luft gehabt. Und die Amis haben dann gesagt, die wollen wir nicht.
Bei Lüften kann man nur einmal im Beitrag. Ja.
Kurz zum Positiven, was betreiben die da oben? Also ich weiß Forschung, man hört immer wieder Experimente, Forschung etc. Das sagt mir jetzt aber wenig, was machen die konkret?
Also zu jedem Zeitpunkt laufen Dutzende von Dutzende Experimente oben. Manche automatisiert, manche brauchen Astronautenzeit dazu halt. Das heißt, es ist eigentlich ein fliegendes Forschungslabor. Genauso sollte man es auch sehen. Ein teures fliegendes Forschungslabor. Das heißt, jedes Jahr kann man durch hunderte von wissenschaftlichen Publikationen raus. Das ist ein sehr kompetitiver Prozess, dort oben überhaupt Forschung betreiben zu dürfen. Und das geht also im Bereich Biologie, in den Bereich Medizin, in den Bereich Psychologie, in den Bereich Verbrennungsphysik, zum Beispiel die Optimierung von Einspritzeanlagen von Fahrzeugen, die Verbrennungsmotoren haben, ist mit so einer Forschungstätigkeit, wo die Verbrennung in der Schwerelosigkeit untersucht wurde, deutlich verbessert worden. Ja. Da geht's um Themen wie künstliche Intelligenz, da geht's auch um ganz exotische Sachen, wie zum Beispiel, wenn du mich jetzt zwingen würdest, ein Highlight-Experiment rauszugreifen, was natürlich völlig unfair gegenüber den anderen hunderten oder tausenden Experimenten ist, dann würden die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich genau eine Antwort haben, nämlich das AMS, aber nicht also Arbeitsmarktservice, sondern Alpha-Magnetospektrometer. Das haben Kollegen so ein bisschen auch als das Hubble-Weltraumteleskop der Teilchenphysik bezeichnet. Und der Ausdruck gefällt mir ganz gut, weil die haben dort oben die Spuren von dunkler Materie mit großer Wahrscheinlichkeit nachweisen können. Da geht es um Hochenergie-Positronen, da geht es um Überhäufigkeit. Das ist sehr, sehr technisch halt, aber da waren wirklich Messungen da oben, wo es also Milliarden von Positronen oben gemessen worden sind. Und das ganz, ganz exzellent die Theorie verdichtet hat, die dahinter steht, warum es dunkle Materie gibt oder welche Effekte sie haben könnte. Und das ist etwas, was hat der Nobelpreisträger initiiert. Da waren in Spitzenzeiten über 500 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 26 Nationen mit dabei, aus 76 Institutionen was mit dabei gewesen sind. Also wirklich ein Highlight. Und das ist seitdem oben an der Außenseite von der ISS angeklinkt.
Okay, ich habe mir jetzt die letzten 2 Minuten wirklich viel Mühe geben müssen, dir inhaltlich wirklich gut folgen zu können. Nein, ich habe es so weit, glaube ich, geschafft, dass ich es verstehe. Okay, es geht da oben, ist was erforscht worden, rund um dunkle Materie. Genau. Dunkle Materie das sagt mir insofern viel, dass da die ganzen Astrophysiker dieser Welt gerade irgendwo schon so ein bisschen Gedanken haben, das könnte so das nächste ganz große Ding sein, das unser gesamtes ganz Weltbild vom Universum vielleicht auf den Kopf stellen könnte oder dabei ist, auf den Kopf zu stellen oder zumindest so ein großes Fragezeichen aufwirft.
Genau, also dunkle Materie ist so das Hot Trending Topic in der Astrophysik seit Jahrzehnten, muss man schon inzwischen sagen, war schon Thema zu meiner Studienzeit und das ist so kurz nach Kopernikus gewesen. da ist so eine Serie von großen Fragezeichen über unseren Köpfen schwebend, nämlich zu wissen, dass das, was wir als die klassische Materie verstehen, also in der Schule lernen, also die Protonen, Neutronen, Elektronen, dass das gerade einmal 1% der Gesamtmasse des Kosmos ausmachen dort.
Die dunkle Materie klären wir eh mal an anderer Stelle. Genau. Das wäre überhaupt einmal ein Thema für eine Folge, dass ich das danach dann auch verstehe. Ich habe so eine viertelvage Idee oder Vorstellung davon, wenn überhaupt, aber eben nicht mehr. Okay, also ISS da oben ist sehr, sehr gut intensiv bahnbrechend zu diesem Thema geforscht worden. Wenn du sagst, 76 Beteiligte etc., die waren natürlich Institutionen.
500 Leuten aus 26 Nationen, alleine für dieses eine Experiment. Sprich, man darf nicht vergessen, da sind 6, 7 Leute oben, aber da sind Hunderte von Leuten auf dem Boden, die ständig 24/7 alles überwachen, die dafür sorgen, dass das Licht ausgehalten wird, wenn sie schlafen und die Station wieder sich neu orientiert, wenn sie Nachtseite vor der Erde eintreten wird. Und Tausende von Forschenden, die in der Vor- und Nachbereitung von den Experimenten mit beteiligt sind. Also es ist eine riesengroße Pyramide eigentlich. Und das seit 25 Jahren. Also es ist eine Papermill unter Anführungszeichen, weil da so viele neue Papers rauskommen, neue Wissenschaft betrieben
wird. Okay, das heißt aber, diese 6-7 Leute oben, die haben eigentlich unglaublich an Stress, weil die haben diese tausenden Wissenschaftler auf der Erde, wo ja jetzt, sagen wir es einmal salopp, wo ja jeder lästig ist. Schau bitte mal das, wie ist denn das jetzt
ganz
da?
Genau. Die atmen ihren heiß-kalt in den Nacken jeden Tag hinein. Also sprich, der Stundenplan dort oben, der ist schon ziemlich eng getaktet. Ja. Da gibt es diesen OSTPV, Onboard Short-Term Planning Viewer. Das ist so eine Art Excel-Tabelle, wo genau steht, wer wann was machen wird. Also wirklich, wann du das Zähne putzen, wann tust du Mittagessen, wann machst du welche Experiment halt. Und da gibt's diesen einen roten kleinen Strich, der von links nach rechts wandert im Laufe des Tages halt. Ja. Und der Strich ist wie ein Drill-Sergeant, der hinter dir steht, ja, und dir sagt, was du jetzt machen musst. Und das geht für ein paar Tage für uns Normalos ganz gut. Nach ein paar Wochen wird es ein bisschen lästig halt. Aber schon davor, das geht ein halbes Jahr so. Du fühlst dich voll im Gängelband. Ein sehr lieber Astronautenkollege hat mir gesagt halt, mir gefragt hat, ja, was er vom OSTPV halt nur den roten Strich, da sagt, da hat er nur die Augen verdreht und hat gesagt, The bars, they're always there. Die Balken sind immer da.
Okay, also das mit diesem roten Strich war jetzt nicht nur eine Metapher, den gibt es tatsächlich so.
Den gibt es tatsächlich, genau. Das ist ja wirklich ein roter Strich.
Der ist dazu
genau.
Mit der abgestandenen Luft. Das heißt für mich, ISS-Astronaut ist jetzt von meiner Liste, meiner Wunschberufe, glaube ich, weg.
Abgesagt, ja, aber denk an die Perks, was du dabei hast. Ja. Denk dran, dass du für das halbe Jahr so viele Leute hinter dir hast, was dich unterstützen, um wirklich neue Forschung zu machen, wissenschaftliches Neuland zu betreten. Dass du mit Leuten oben arbeitest, die zu den Besten ihres Faches gehören. Ganz abgesehen von der fantastischen Aussicht, bei der Cupola zum Beispiel, die Aussichtsplattform von der ISS. Das ist so ein großes TIE Fighter Fenster, wie man es aus Star Wars kennt im Endeffekt halt, als Aussichtsplattform. Und da hat man, also die coolste Büroaussicht sichtmäßig von Vladivostok. Und man darf nicht vergessen, man hat ja auch ein bisschen Freizeit oben. Also einen Tag in der Woche versucht man den Astronauten wirklich Ruhe zu geben, dass sie nur das machen müssen, was Menschen machen müssen, essen, schlafen und so weiter. Aber es ist ein bisschen Freizeit. Und da gibt's, also es gibt Musikinstrumente oben zum Beispiel. Meine Kollegin, die Katie Coleman, die hat Querflöte oben gespielt. Es gibt Gitarren oben, ja, also eine Gitarre. Der Chris Hadfield gespielt, wie er Space Oddity aufgenommen hat, bevor er verklagt worden ist deswegen. was viral gegangen ist. Es gibt eine Laufbahn, man kann trainieren oben halt, ja.
Zu Chris Hadfield, also, entschuldige, da muss man jetzt noch erzählen, wie der hat.
Also, okay, Chris Hadfield ist eine Legende unter den Astronauten, ein totaler cooler Typ, ich kenne ihn zufälligerweise ein bisschen, und der ist jemand, der kann toll erzählen, der ist ein Musterbeispiel für einen ausgezeichneten Astronauten, und der hat in seiner Freizeit stückelweise immer Sequenzen aufgenommen, wie er Gitarre spielt bei der Cupola und dabei von David Bowie Space Oddity spielt. Ground Control to Major Tom. Mhm. Ja. Genau. Und sein Sohn hat es, die Videos über Downlink bekommen und da eine komplette Sequenz von David Bowie zusammengeschnitten. Und das ist viral durch die Decke gegangen, vor schon weit über 10 Jahre her im Endeffekt halt. Und war so das Remake von Space Oddity, bis es halt auch dem Plattenlabel zugesteckt wurde halt und die haben gesagt, hey, Moment mal, es geht schon überhaupt nicht, dass du viral gehst, mit, so wir das Label drauf haben und wollte verklagen und das haben sie irgendwie geeinigt dann, aber das war ziemlich eine schräge Sache. Ja.
Hey, ja, ja, space-bezogene genau. Songs im Space zu spielen, bis halt immer bis klein Vorteil.
Genau. Weltraum ist zwar ein luftleerer, aber kein rechtsfreier Raum, wie wir auch in einer anderen Episode mal diskutiert haben.
Okay. Genau. Du, wir waren bei schrägen Facts. Du hast mir ja gesagt, es gibt heute noch den einen oder anderen. Springen wir doch da gleich direkt hinein in diese wirklich sehr coolen schrägen Facts.
Da gab es jetzt echt viel Sachen, was man da überlegt hätte. Das eine ist mal technisch zum Beispiel natürlich, die ISS verliert pro Monat im Schnitt circa 2 Kilometer an Flughöhe. Sprich, alle paar Wochen muss die geboostet werden. Also wenn man sich die Höhenprofile anschaut, ist wirklich so ein Sägezahn, zickzack, wo sie auf und ab gehen muss, sonst würde sie runterkommen. Wenn nichts tut, geht's runter. Weil dort noch so viel Restatmosphäre ist in 420 Kilometer, dass immer noch ein bisschen Reibung da ist. Und mit diesen 450 Tonnen an Solarzellen, die also 240 Kilowatt erzeugen, das ist ein richtig ordentliche Wummer, ja, ist so viel Reibungsfläche da, dass die runterkommen würde wieder. Und um das zu reduzieren, tut man einerseits ab und zu boosten, andererseits tut man das, dieses Ansatz von den technischen schrägen Sachen auch. Und zwar normalerweise sind Solarzellen ja perfekt auf der Sonne ausgerichtet, wie auf der Erde auch. Ne? Und das kann ich nachführen, damit immer maximale Stromausbeute habe. Und ich habe keine Wolken, also immer konstante Stromlieferung. Nur wenn ich von Nachtzeiten bin, brauche ich die Batterie natürlich. Dann stören die Solarzellen, weil die sorgen ja für den Abtrieb sozusagen. Also tut man, sobald die ISS nach 45 Minuten auf die Nachtseite für die ISS kommt, die Solarzellen in den Night Glider Mode stellen, also wie der Batman mit seinem Cape, damit sie parallel zur Erdoberfläche sind und damit möglichst wenig Reibungsverluste haben. Und wenn die Sonne wieder scheint, zack, gehen sie wieder in den Empfangsmodus sozusagen.
Sehr cool.
Also einmal alle 45 Minuten geht sie in den Batman-Modus über. Was anderes zum Beispiel, du hast ganz am Anfang mit dem Teaser schon ein bisschen gespoilert schon. Ja, es gibt auf der ISS das sogenannte ARIS-Programm. ARIS steht für Amateur Radio at the ISS. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Astronauten auch eine Amateurfunklizenz haben und das ist eine Station, eine stationäre Station, die sich bewegt, also ein bisschen Widerspruch in sich. Aber auf jeden Fall, es gibt oben Ham Radio. Das heißt, wenn die Astronauten, gibt es einige, einfach Lust auf menschliche Kontakte haben und die gerade einen freien Tag haben, da kann es sein, dass die ihre 3-4 Stunden hinter der Ham Radio Station verwenden und dort halt mit Leuten auf der Erde sprechen und sagen, grüß euch, ich bin's. Von oben. Ja. Witzigerweise so, es gibt ja auf der Erde diesen absolut entferntesten, entlegensten Ort von Point Nemo im Südatlantik, glaube ich, ist das. Da ist das nächste Festland ja ein paar tausend Kilometer entfernt. Und die Menschengruppe, die den Insulanern dort, ich glaube, französisches Hoheitsgebiet, am nächsten kommt, sind tatsächlich die Leute auf der ISS.
Wirklich, das ist das Festland bei uns so ja? weit weg, dass die näher sind.
Ist weiter weg als die ISS, na ja.
Das heißt, funken ja. die auch miteinander?
Ja, ab und zu. Also egal, wo sie gerade rumkommen. Also, wenn man so plus minus 51 Grad ist, das ist die orbitale, also wer jetzt nördlich und südlich sein darf, die ISS. Wenn man da eine Amateurfunkstation hat, kann man mit den Leuten tatsächlich reden, ganz unkompliziert halt. Ich habe so Funksprüche auch gehört, wie die Leute auf dem Boden sich freit haben wie ein Honigkuchenpferd, ja, weil sie auf einmal eine Calling Card von der, also QSO Card von der ISS bekommen haben.
Dann, ich stelle mir vor, ich habe als Kind selber eine Mini-CEB-Funkanlage gehabt.
Oh,
ja, und hat ja, da schon, irgendwie, schon. Es ist ja? wirklich lange her, ich war damals, was war ich, 10 Jahre plus minus, ja. Der Papa hat mir dann irgendwie so am Hausdach eine Antenne montieren müssen und das Kabel irgendwie durch ein Fenster, Rahmenbalken da irgendwie hereinbohren, dass das soweit funktioniert. Okay. Und ich war dann immer super happy, wenn ich irgendwie irgendwelche LKW-Fahrer oder so dann am CB-Funk dran gehabt habe. Es hat dann auch so in dieser Region durchaus den einen oder anderen gegeben, so Hobby-CB-Funker, man hat sie da dann irgendwie echt kennengelernt. Und ich kann es jetzt schon nachvollziehen, wenn ich da irgendwie einen Astronauten dann dran hätte, der tatsächlich irgendwie im Weltraum gerade unterwegs ist, das wäre schon super special. Wow.
Genau. Ja.
Für die Geocacher haben wir auch noch was.
Geocache, genau. Also für die, die es nicht kennen, Geocaching, du kennst ja auch aus dem Bereich Geocaching.
Nein, ich habe gesagt, den Kollegen von mir, den Kaufi, der ist Geocacher und ich weiß, da geht es irgendwie darum, man muss gewisse Punkte finden, wo auch immer.
Das ist,
mehr weiß ich nicht.
Da gibt es verschiedene Varianten. Der Klassiker ist, man findet irgendwo einen QR-Tag, wo eine Wegebeschreibung ist. So, du gehst 50 Meter bei dem Berg rauf und da gibt es ein Parkbankel und der dritten Querbalken ist dann ein kleines Filmdöschen und drin ist der Geocache. Der Geocache ist irgendwas, was nicht besonders wertvoll ist, irgendein netter symbolischer Gegenstand. Das kann sein irgendwie so eine Plastikfigur oder sowas oder ein Kristall oder was auch immer halt. Ja. Und dann hat man den praktisch abgeerntet und tut dann was anderes rein oder lässt dort wieder zurück auch und gehe zum nächsten Geocache. Und das ist eine richtige Sportart und natürlich, wie bei allen Sportarten, gibt es auch Leute, die es ein bisschen extremer betreiben und dann Geocaches dann unter Wasser irgendwo deponieren oder auf dem Berggipfel oder an sehr schwierigen Stellen, wo man dann total klettern muss und 17 Zahlenkombinationen wie bei einem Escape Game sich ausdenken muss. Und da gibt es eben so praktisch diesen ultimativen Geocache und der ist tatsächlich an Bord der Raumstation.
Sehr schön.
Ist aber die Klientenzahl ist recht eingeschränkt, wie viele Leute das wirklich machen können. Also bis jetzt waren, ich habe gerade nachgeschaut, 290 Astronauten auf der ISS stand Ende 2025. 26 Länder, also ja, also wenn sie Kaffee reizt, könnt ihr ihm sagen, wo der ist auf der ISS.
Ja, und er muss noch hinkommen. Kannst du irgendwas einfädeln, dass er da raufkommt? Das wird wahrscheinlich schwieriger dann.
Es wird teuer.
Du, wenn du sagst, 290 Astronauten waren oben auf der ISS, wie viele davon sind dann Geocacher und haben sich den schon geholt? Gibt es da auch Zahlen?
Bah, nichts, was offiziell ist. Wer ein paar, wenn es informell gemacht haben, ich schätze, wenn es ein paar Dutzend gemacht haben, Spaß halber, dann wird es schon viel sein.
Okay. Ja. Genau. Du, generell zu dieser Entstehung, du hast kurz angeschnitten, heute auch eben... mir damals noch Sowjetzeiten andocken vom Shuttle von den Amerikanern.
Genau.
Und jetzt weiß man, zu damaligen Zeiten auch und überhaupt, wenn es um extrem viel Geld geht und um riesengroße Projekte, dann wird es ja gerne ein bisschen kompliziert, wenn es dann um die Frage geht, wie tun wir uns da jetzt zusammen? Wie haben es denn diese beiden Großmächte geschafft, sich da für so ein Projekt zusammen auf ein Backel zu schmeißen?
Also es war das richtige Projekt zum richtigen Zeitpunkt. Man muss sich vorstellen, die Sowjetunion geht zu Ende. Es war ein bisschen ein Tauwetter von Glasnost in der Luft schwebend. Und die Raumfahrt ist ja immer ein Fieberthermometer der Geopolitik, wie man auch sagt. Und da war eben die Zeit die richtige. Man sagt, na ja, suchen wir uns doch ein gemeinsames Projekt aus, wo wir gemeinsam was Sinnvolles machen können, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Und das war eben die ISS. Da haben die Amerikaner schon vor Ideen gehabt mit der Raumstation Alpha und Freedom. Nur ist das aus der Reagan-Zeit noch, nur das haben sie nicht finanziell nicht erstemmt. Haben die Russen gesagt, ja, wir können uns auch nach der Mir-Station nicht viel mehr leisten, da muss doch auf den Backel werfen. Und um hier vertrauensbildende Maßnahmen zu schaffen, hat man das sogenannte Phase-Null-Programm initiiert. Das heißt, man hat sowohl bei der Raumstation Mir zu Sowjetzeiten als auch beim Shuttle Docking-Ports installiert, die zueinander passen. Das heißt, man konnte mit dem Shuttle zur Raumstation Mir hinfliegen, andocken und hat dort mehrere amerikanische Astronauten in mehreren Flügen dann immer wieder ausgetauscht und damit sie lernen, zusammenzuarbeiten, sowohl im Ground-Segment als auch im Space-Segment. Das heißt, die Astronauten und die Kosmonauten haben schon immer seit den 90er Jahren, das ist jetzt ungebrochen, sehr, sehr eng, sehr vertrauensvoll, sehr professionell miteinander gearbeitet. Das heißt, gerade in Zeiten, wie der Ukraine-Krieg aktuell geworden ist, war das so das letzte, eines der letzten bis zum Zerreißen gespannten Verbindungsglieder zwischen Osten und Westen sozusagen, zwischen Russen und den Amerikanern, der sie noch zusammengehalten hat. Da waren sie auch politisch damit motiviert auch, aber Faktum ist, das Phase-Null-Programm war sozusagen der Geburtshelfer für die ISS. Hatte jede Menge auch Anfangsprobleme auch. Sie haben einmal ein Feuer mit an Bord gehabt. Sie haben einen Crash gehabt, weil aus Kostengründen die Russen das Annäherungsradar vom Progress-Versorgungsraumschiff wegrationalisiert haben und da ist was schiefgegangen, wie der Jerry Linning oben gewesen ist. Also das war schon eine happige Geschichte. Wen Sie interessiert, es gibt ein ganz ein tolles Buch dazu, nennt sich Operation Dragonfly, wo genau diese Phase 0 Programme beschrieben werden. Das ist wirklich also ein Sittenbild der Zeit von damals in der Raumfahrt, das also total authentisch geschrieben ist mit Leuten, die wirklich an den Programmen beteiligt waren. Reading Recommendation, würde ich sagen. Okay. Ja.
Ist das Operation Dragonfly. Eher Richtung Sachbuch oder schon ein Roman?
Ja, es ist eine Erzählung, aber eine Sacherzählung.
Okay.
Genau, eine bisschen Technik mit dabei, vor allem aber auch, wie Leute mit der umgegangen sind auch. Ja. Das war einfach, also es ist ein toller Leserstoff auch für die Weihnachtslektüre, wenn jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht.
Du, zur Entstehung dann, wie das Ganze überhaupt losgegangen ist und mit Phase 0 und was da alles dahinter gestanden ist, was ist denn so gegen Ende hin schon so der Ausblick? Wie geht's denn dann, wie geht's denn weiter?
Ja. Ja, 25 Jahre für eine Raumstation heißt, das ist schon ein betagter Methuselix. Das heißt, man merkt schon, dass so im Augenblick so im Monatstag da und da Wehwehchen auftreten. Das ist wie bei einem alten Menschen bei uns auf der Erde, wenn er einmal die Knie zum Wehtun anfangen und die Hüfte auf einmal druckt oder so, passiert es oben auf der ISS genauso. Tatsache ist, das ISS-Programm ist immer wieder verlängert worden, aber jetzt scheint es wirklich dem Ende zuzugehen. Das heißt, so bis 2030 glauben wir, dass die ISS erhalten werden kann. Dann muss das US-Deorbiting-Vehikel rauf starten. Dazu sind die Verträge noch nicht geschlossen. Das wird wahrscheinlich SpaceX bauen und wird damit eine Kapsel bauen, die sich an der Raumstation andockt und dann das Ding runterbringt. Also sprich das, was wir mit dem Atmospheric Drag langsam auf natürliche Art und Weise macht, kontrolliert innerhalb von ein paar Stunden macht, weil man möchte ja nicht, dass 450 Tonnen Weltraumschrott irgendwo auf der Erde in einen kleinen Staat einschlagen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist. Das heißt, man versucht dann, diese Station über dem Südpazifik zum Absturz zu bringen, wo also so eine Art Raketenteil und Satellitenfriedhof ist, wo man kontrolliert zum Absturz gebrachte Raumfahrteile am Meeresgrund findet. Dort soll die ISS auch hinkommen.
Das soll sie hinkommen.
Nicht alles wird verglühen. Einiges wird auch übrig bleiben.
Eben, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also Teile werden dann da im Wasser, am Wasser aufschlagen, untergehen und
untergehen,
je nachdem,
und
wo genau
als Schrott unten bleiben sozusagen.
Plus minus in welcher Tiefe ist da extrem tief?
Wir reden da weit unter einem Kilometer. Also nicht mit vertretbarem Aufwand bergbar, macht da keinen Sinn im Endeffekt. Und ganz genau kann man es eh nicht voraussagen, weil gerade die letzten paar Kilometer dann sehr viel Unterschied machen können, wo das Ding aufschlägt. Also je nachdem, wie es reinkommt. Genau. Und dann war es das halt. Ne? Das heißt, dann hat die ISS ihren vielleicht ihren 30. Geburtstag gefeiert und das ist gleichzeitig auch dann ihr Sterbedatum. Man darf nicht vergessen, es sind andere Stationen auch dort. Also es gibt die Tiangong, die chinesische Raumstation, die seit mehreren Jahren benutzt wird. Die ist in den letzten Monaten, also seit einem guten, wenigen Jahren schon eigentlich permanent auch besetzt auch. Das heißt, die Chinesen haben hier sehr viel aufgeholt und man muss schon sagen, auch von der technischen Reife her ist die Tiangong deutlich moderner gebaut als die ISS. Und dann gibt es natürlich auch die privaten Ambitionen halt von gut, Bigelow Space gibt es jetzt nicht mehr, die sind da, haben sich zurückgezogen halt, aber die Idee, dass die Hilton Hotelkette ein fliegendes Luxushotel oben machen möchte, die ist nicht ganz gestorben, auch wenn es schon seit den 80er Jahren rumgeistert. Das heißt, es gibt sehr wohl konkrete Pläne. Das, was von amerikanischer Seite oder von westlicher Seite wahrscheinlich kommen wird, ist der Lunar Gateway. Das ist so eine Ministation, deutlich kleiner als die ISS, aber nicht in der Erdumlaufbahn, sondern auf halbem Weg zum Mond. So wie ein vorgelagerter Versorgungsposten für Arktisforscher vor 100 Jahren oder so. Und das soll praktisch ein Sprungbrett werden Richtung Mond. Da sind die Pläne sehr konkret, da wird auch schon gebaut dazu. Die Frage ist, ob jetzt mit diesen dramatischen Änderungen in der amerikanischen Raumfahrtpolitik, wo die NASA wirklich auf dem Scharfrichterbrett sitzt sozusagen, ob Lunar Gateway das wirklich alles überleben wird. Man wird sehen, aber bei dieser Dynamik, die im Augenblick mit dem amerikanischen Raumfahrt verbunden ist, bin ich mir nicht sicher, ob das in Stein gemeißelt ist.
Wie hast es du genannt, diesen Zusammenhang, das Fieberthermometer der Geopolitik?
Ganz genau.
Weil ich bin jetzt gerade, habe diesen Gedanken noch so im Hinterkopf gehabt und habe jetzt gerade gelauscht und bin da immer wieder verblüfft eigentlich, wie sehr das alles da entsprechend zusammenpasst. So wie ich dich da verstehe. China völlig am Weg nach oben mit modernerer Technik. Die sind oben, die werden oben bleiben. Die ISS, USA und Russland in dem Fall so jetzt, geht dem Ende zu. Da nähere Zukunft ungewiss. Europa mit Plänen zumindest für eine Ministation, wobei auch da Amerika noch ein großes Wort mitreden wird, ob sie uns das wirklich so dann machen lassen oder ob die nicht dann da selber sagen, Moment, das machen wir selber.
Genau. Also ein Teil von Lunar Gateway wird tatsächlich von Europa aus mitgeliefert. Das hat auch politische und industrietechnische Gründe auch. Aber gleichzeitig sagen die Chinesen, wir wollen bis 2030 die ersten Chinesen am Mond sehen. Und dann schauen wir an, wie ein Donald Trump reagiert, wenn ihm bewusst wird, dass die Chinesen möglicherweise nahe den Apollo-Landestellen landen würden können, theoretisch. Mhm. Ja. Wenn man sieht diesen... Kennst du Independence Day, den Film?
Natürlich.
Kannst du dich an die Eröffnungsszene erinnern, wie die Aliens Richtung Mond geflogen sind, bevor sie auf der Erde wahrgenommen wurden.
Ja.
Da gibt es eine berühmte Szene, die physikalisch nicht Sinn machen wird, aber es fängt so an, man hat die Landestelle von Apollo, wo die amerikanische Flagge steht. Da sieht man, wie ein Schatten drüber zirkt.
Genau.
Und dann der Wind unter Anführungszeichen die Fußspuren der Astronauten verbläst und die Flagge, glaube ich, umwirft oder so.
So im Detail weiß ich es nicht mehr. Weißt du, dieses riesen Raumschiff kommt und wirft überall Schatten hin?
Ja, genau, genau. Und am Mond eben hat es, kann mich erinnern, diese Fußabdrücke im Mondstaub weggewischen. Und das lässt sich mit einem Landetriebwerk eines chinesischen Raumschiffes auch leicht machen. Ja? Also, spannende Zeit.
Das wäre tatsächlich möglich mit Triebwerken. Also Luft ist ja nicht oben.
Ja, ja, genau. Mit Triebwerken überhaupt kein Problem. Die Amerikaner sagen, hey, Finger weg, das ist eine World Heritage Site und traut sich ja nicht, ja. Aber das ist rechtlich oben nicht geregelt. Es gibt das Konzept von Space Heritage Sites, so als Naturdenkmäler in Anführungszeichen. Und da wäre Apollo natürlich ein natürlicher Kandidat halt, aber da wird sich nicht jeder dran halten müssen.
Ei. Wenn du sagst, im Fieberthermometer kann man es fast so reduzieren, dass sich so in der ganzen Weltraumthematik einfach entsprechend viel über die Weltpolitik ableiten lässt. Und aktuell ist ja so extrem vieles im Umbruch. Können da Kenner wie du dann von dieser ganzen Weltraumthematik schon Dinge für die Geopolitik auf der Erde ein bisschen ableiten, frühzeitig sogar ableiten oder Zusammenhänge besser erkennen oder...
Wir sehen Muster, die sich nachher dann auf der Erde widerspiegeln auch. Zum Beispiel, in welchen Bereichen wird forschungstechnisch oder industriepolitisch investiert. Und wenn man sich anschaut, welche Souveränitätsbewegung in Europa mit dem Ukraine-Konflikt an den Tag gelegt hat, wo wirklich viele Geldmassen bewegt wurden, sehen wir das auch im Weltraumbereich abgebildet. Also der Weltraum wird zunehmend auch militarisiert werden und das reflektiert unsere gesellschaftlichen Trends ja 1:1 letzten Endes. Das heißt, dass gewisse Programme wie der Flug zum Mars, Kolonisierung des Mondes oder sowas in den Prioritätenlisten nach unten gerutscht sind. Und solange der Ukraine-Konflikt beigelegt wird, wird das auch nicht so schnell wieder an die Tagesordnung kommen. Gleichzeitig wissen wir aber auch aus der Geschichte heraus, halt, dass natürlich technologische Entwicklungen, was jetzt Robotik betrifft, AI betrifft, halt, in der Raumfahrt auch ihren Eingang finden werden und deswegen wir vielleicht neue Gadgets verwenden können, die jetzt noch oder bis vor kurzem undenkbar gewesen sind. Da schlagen ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust.
Spannend, was du alles weißt. Das heißt, du wärst eigentlich vielleicht auch, hätte ich Wertpapiere, die ich nicht habe, könntest du mir da ein bisschen einen guten Tipp geben, weil da irgendwo aus dem Weltraum lassen sich Dinge ableiten oder so.
Jetzt müssen wir in einem Börsendisclaimer sagen, dass wir keine Beratungslizenz haben für Wertpapiere.
Ja, und ich habe auch keine und habe auch aktuell gerade nicht irgendwie die Option, mir welche zuzulegen oder so, habe ich nicht bei mir im Schirm. Gerne, das war sehr spannend heute.
Hat mich gefreut.
Und irgendwie so viel.
Happy Birthday nochmal.
Happy Birthday, aber es war irgendwie inhaltlich auch so viel mehr als nur ISS wird 25 Jahre. Bis hin zur Geopolitik haben wir es gebracht heute.
Ganz genau.
Danke für all diese spannenden Infos. Ich freue mich gleich wieder umso mehr dann auf unsere nächste Folge.
Alles Gute und on to Mars.
Live Radio Liftoff. Der Live Radio Podcast mit Astrophysiker Gernot Grümer.